Verehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum dritten Vortrag in unserer Reihe vom Denken und von der Wissenschaft. Sie erinnern sich, wir sind mit den Vorsokratikern eingestiegen. Im ersten Vortrag haben dann die Renaissance letzte Woche uns angeschaut. Und heute haben wir es nicht mit einer Epoche zu tun. Ich glaube, das war es jetzt auch mit den Epochen für dieses Semester. Diesmal geht es um was anderes, nämlich um Komplizenschaften. Wir haben zu Gast Professor Dr. Gesa Ziemer von der Zürcher Hochschule der Künste. Einmal mehr jemand, der Philosophie studiert hat, zudem neue Geschichte und, jetzt muss ich gucken, Ethnologie. Ne, was? Also Sie sehen, die Philosophen tauchen hier vermehrt auf. Warum wohl? Vielleicht haben die tatsächlich was zum Thema vom Denken und der Wissenschaft zu sagen. Wir freuen uns auf den Vortrag. Die Kollegen.
Also guten Abend, hallo, ich begrüße Sie herzlich und bedanke mich für die Einladung bei Frau Friedrich und hier der Hochschule. Ich bin ein bisschen krank, ich werde vielleicht ab und zu einer Hustenpastille greifen oder mir die Nase ausschnupfen oder Wasser trinken. Das tue ich dann nicht aus Langeweile, sondern weil ich irgendwie dauernd huste. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich möchte verschiedene Dinge tun. Ich meine, ich bewundere es über alle Maßen, dass Sie alle da sind heute, weil das Wetter so wunderbar ist. Ich habe gedacht, da kommt gar niemand. Und ich werde jetzt aber versuchen, auch Sie zu unterhalten. Und ich werde auch nicht nur reden, sondern einen kleinen Filmausschnitt nachher noch zeigen. Sie müssen jetzt also nicht 60 Minuten zuhören. Keine Angst. Ich möchte kurz etwas sagen zu diesem Thema grenzenlos denken. Das ist ja das Thema dieser Reihe und wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Reihe ja ziemlich breit auch angelegt. Es kommen sehr unterschiedliche Leute. Sie haben schon eben Epochen erwähnt. Die Frage, wo liegen die Grenzen des Denkens, beziehungsweise was mich interessiert, ist die Frage, wie können wir Denkkonzepte überschreiten, also wie können wir traditionelle Denkkonzepte überschreiten, die ja zum großen Teil auch wirklich in der Philosophie geprägt sind. Einerseits institutionell finde ich das ganz wichtig und dann ist es aber natürlich auch eine methodische Frage. Ich möchte diese Grenzen des Denkens thematisieren über den Einbezug von Kunst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier auch viele Leute sitzen, die nicht nur mit Sprache arbeiten, sondern auch mit Bildern arbeiten, vielleicht mit Tönen. Ist das an? Jetzt? Besser? Hallo? Ja, okay. Also ich gehe davon aus, dass hier viele Leute, Studierende auch im Raum sitzen, die eben nicht nur in Sprache arbeiten, sondern auch mit Bildern arbeiten, mit Tönen, vielleicht mit Räumen, mit Farben, mit allen möglichen Medien. Und ich glaube, dass diese Überschneidung von Kunst und Philosophie oder der Einbezug von Kunst in Denkkonzepte eben ein ganz wichtiger ist, gerade wenn man mit vielen verschiedenen Medien arbeitet. Ich möchte ein paar biografische Informationen vorausschicken, weil ich weiß nicht, wie, als ich fand das als Studentin immer interessant, auch zu wissen, aus welcher Perspektive die Leute eigentlich sprechen und warum sie eine bestimmte Perspektive auswählen auf ein Thema. Ich selber habe einerseits eine ganz klassische wissenschaftliche Ausbildung, also Philosophie habe ich studiert, inklusive was man da alles so tut, promovieren, habilitieren und so weiter. Man schreibt und hält Vorträge. Und andererseits habe ich während meines Studiums immer in der Kunst gearbeitet. Ich habe im Theater, im Bereich Tanz, Performance, Choreografie gearbeitet. Ich habe eigentlich für Kulturinstitutionen, seien es jetzt Museen, Kinos, Theater, wie auch immer, diskursive Veranstaltungen konzipiert. Das ist ja sicherlich hier in Konstanz auch so, dass das Theater nicht nur Theater zeigt, sondern immer wieder auch Diskussionsreihen konzipiert. Und ich habe viel solche Veranstaltungen gemacht. Und am Anfang meiner Laufbahn liefen diese beiden Dinge eigentlich relativ getrennt. Auf der einen Seite war die Kunst und auf der anderen Seite war die Wissenschaft. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich das zusammenbringen muss, und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Ich habe gemerkt, dass die Wissenschaft eigentlich extrem unkreativ ist in ganz vielen Bereichen. Also mich hat das begonnen wirklich zu stören an der Universität, dass dort ein sehr, sehr autoritäres Klima herrscht zum Teil. Also kein sehr freies, kein sehr kreatives, kein sehr mutiges Lernklima, sondern eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Es ist sehr viel angelegt auf Reproduktion, man erzählt das, was die Professoren erzählen und wird eigentlich sehr wenig angehalten dazu, Methoden zu verändern, kreative Arbeitsprozesse aufzugleisen. Und deshalb ist das Thema der Kreativität so ex negativo, also eigentlich durch diese einschränkenden Erfahrungen an der Universität, zu einem meiner Forschungsthemen geworden. Ich habe mich also lange damit beschäftigt und tue es auch heute noch, was es eigentlich heißt, kreativ zu sein, beziehungsweise was für ein Umfeld wir eigentlich brauchen, um kreativ tätig zu sein. Und das verweist dann auch gleich schon auf die Komplizenschaften, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ich habe aber auch auf der anderen Seite in der Kunst die Erfahrung gemacht, dass es in der Kunst zwar ganz viele Leute gibt, die sehr gut aussehen und sehr locker und flockig sind und unheimlich kreativ sind und sehr mutig Dinge sich aneignen, sich Dinge auch sehr schnell aneignen. Und da hat mir dann aber manchmal so ein bisschen die Reflexion gefehlt. Da habe ich dann manchmal den Eindruck gehabt, das ist auch zu naiv. Und es gibt so einen Mythos in der Kunst, der heißt, wer zu viel denkt, zerstört die Kunst. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber ich habe das oft bei so Studenten, die bei uns an die Kunsthochschule kommen. Die haben das Gefühl, man sollte über Kunst gar nicht zu viel reden, weil dann würde man das kaputt machen. Das Intuitive, das Bauchgefühl, den Geschmack, was auch immer. Und das finde ich eben genauso ein Missverständnis. Ich glaube, dass gute Künstler und Künstlerinnen oder gute Gestalter und Gestalterinnen eben ganz extrem viel wissen über Kunstgeschichte. Sie wissen viel über Verfahrensweisen, über Medien, über Kommunikation und Präsentationsformen. Also diejenigen, die ich für gut halte, das ist ein sehr allgemeines Wort, das weiß ich, sind eben sehr theoretisch auch gebildet in der Regel oder haben zumindest die Fähigkeit, extrem über das zu reflektieren, was sie da tun. So, aus dieser Erfahrung heraus, dass ich so wie in beiden Bereichen etwas vermisst habe, habe ich versucht, Kunst und Wissenschaft zusammenzubringen und bin an einer Kunsthochschule gelandet, wo ich das ausgiebig tun kann. Ich denke, dass vieles, was hier unterrichtet wird, bei uns eigentlich sehr ähnlich auch funktioniert. Bei uns gibt es auch eine ganz große Designabteilung. Also wir bilden bei weitem nicht nur Künstler und Künstlerinnen aus, sondern sehr stark auch im weiteren Sinne Gestalterinnen und Gestalter. Ich versuche ein Mit-Kunst-Denken zu etablieren. Das unterscheidet sich von einem Über-Kunst-Denken. Also wir kennen viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die denken über Bilder nach. Die sagen, also das Bild hat Rembrandt gemalt, das ist zu der und der Epoche entstanden, das hat die und die Ikonografie. Also ein typisch kunstwissenschaftlicher Zugang zum Bild heißt eigentlich, ich als Wissenschaftlerin erkläre der Welt das Bild. Das finde ich relativ langweilig, ist aber durchaus natürlich eine legitime Disziplin, sondern ich versuche bei uns in der Hochschule und nicht nur da, auch an anderen Orten, ja, das zu etablieren, was ich mit Kunstdenken nenne. Ich versuche, Szenarien herzustellen, Settings zu entwickeln, in denen Künstler zusammenarbeiten mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen oder eben auch Gestalter in vielfacher Hinsicht mit der Theorie in Kontakt treten, sodass eigentlich beide auf Augenhöhe miteinander reflektieren können, weil ich eben überzeugt davon bin, dass in beiden Bereichen ganz spezifische Kompetenzen vorhanden sind und das im Grunde genommen sehr gut sich ergänzt. Ja, bei mir selber ist das so, dass ich jetzt inzwischen auch nicht nur schreibe, sondern Filme mache. Also ich mache eigentlich beides. Ich mache wissenschaftliche Filme, also ich nenne das immer so spaßeshalber Diskursfilme und gleichzeitig schreibe ich natürlich aber auch noch. So, man könnte jetzt zu dieser Schnittstelle Kunst und Wissenschaft eine ganze Menge sagen. Sehr fachspezifisch, das will ich heute aber weglassen. Ich möchte nur historisch erwähnen, weil Herr Friedrich auch gerade auf die Renaissance angesprochen hat. Es hat natürlich viele Epochen gegeben in unserer Kultur- und Geistesgeschichte, in der Kunst und Wissenschaft gar nicht so stark voneinander getrennt waren, wie wir das heute erleben. Zum Beispiel die Renaissance, also Künstler wie Leonardo da Vinci zum Beispiel, sind ja häufig Leute, die sowohl naturwissenschaftlich tätig waren, als auch geisteswissenschaftlich tätig. In der Renaissance war es gang und gäbe, dass ein Literat auch in der Verwaltung gearbeitet hat, dass ein Bildhauer auch Jurist war, also diese Überschneidung zwischen diesen Berufsfeldern, die bei uns eben nicht mehr so stark ist, es hat durchaus Epochen gegeben, in denen das sehr selbstverständlich praktiziert wurde. Es gibt einen Philosophen, der heißt Paul Feierabend, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte. Paul Feierabend hat sehr schöne Dinge, hat sich eigentlich Zeit seines Lebens darüber aufgeregt, dass die Wissenschaft so unkreativ ist, also vor allem die Naturwissenschaft bei ihm. Er hat immer gefunden, dass die Naturwissenschaftler nicht in der Lage sind, neue Methoden zu erfinden. Das Problem ist, wenn man mit Methoden, die man kennt und lernt, an etwas rangeht, kann man eigentlich nichts Neues erfinden, weil unsere Gesellschaft und unsere Kultur permanent neue Phänomene produziert. Und diese anderen Phänomene müssen eben oft auch mit anderen Methoden untersucht werden. Und ich möchte nur ein kleines Zitat vorlesen von Feierabend, wo er das so pointiert formuliert. Er sagt, alle Fächer waren zuerst Künste. Das heißt, sie unterschieden sich zwar von ihren Ergebnissen. Die Kunst der Navigation war verschieden von der Kunst des Heilens und diese wiederum von der Kunst der guten Rede. Nicht aber in ihren Methoden. Was tut man nämlich in der Kunst und in der Wissenschaft? Man tut eigentlich das Gleiche. Man sammelt Erfahrungen, man ordnet sie so gut wie nur möglich und gab sie an die Schüler weiter. Die Erfahrungen waren nicht nur begrifflicher Art, sie bestanden auch im rechten Erkennen von Symptomen. Das Wetter zum Beispiel, die Krankheit, wie auch immer. Das heißt, man konnte sich nicht vom Prozess des Lernens und der Praxis, der sie angehörten, trennen und objektivieren. So, das ist so, wie ich finde, eine ganz schöne Passage, in der er vor allem auf diese Problematik der Methode kommt, indem er ja eben sagt, wie sollen wir anderes entdecken, wenn wir immer mit dem, was wir sowieso schon gelernt haben und kennen, auf etwas zugehen. Sondern wir müssen eigentlich ein viel größeres Sensorium dafür entwickeln, auch neue Methoden zu erfinden oder andere Methoden, oder Methoden zu adaptieren. Gut, es gibt so ein großes Problem, glaube ich, wenn man diese Verknüpfung zwischen Kunst und Wissenschaft denkt. Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen an der Hochschule ist, aber ich sehe das an vielen Institutionen im Moment. Und das ist das Verhältnis der Sprache zu anderen Medien. Also wir haben ganz stark das Problem, die Fähigkeit der Künstler und Künstlerinnen ist, dass sie in ganz vielen Medien denken können. Sie denken visuell, sie denken mit dem Körper, wenn sie Performance machen, sie denken räumlich, sie denken akustisch, ne, all die Leute, die mit Audio arbeiten. Sie denken in unheimlich vielen Medien und die Wissenschaftler denken eigentlich in Sprache. Die schreiben und schreiben und schreiben und schreiben nochmal und nochmal und nochmal und sie reden. So, und in unserer Kultur herrscht eine Dominanz der Sprache. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. An allen Ecken und Enden ist man damit konfrontiert, dass man die Dinge, die man tut, eben sprachlich artikulieren muss. Bei jeder Projekteingabe, wie auch immer. Man ist ständig gezwungen, sich zu formulieren. Und die Wissenschaftler, die können das manchmal einfach besser, weil sie natürlich geschulter sind, weil sie rhetorisch einfach extrem geübt sind. Sie sind sprachlich geübter als zum Beispiel eine Tänzerin oder vielleicht eine Designerin, die zwar unheimlich gut mit Formen und so weiter umgehen kann, aber nicht immer 100% erklären kann, warum das jetzt so ist und nicht anders. Die Wissenschaft ist, ich sag mal salopp, jedoch in den letzten 30 Jahren auch hybrider geworden. Und die Kunst ist auch reflexiver geworden. Also diese Unterscheidung zwischen Sprache und anderen Medien, die ist daran, sich aufzulösen. Es gibt in der Wissenschaft viele Bereiche, viele Schulen inzwischen auch, zum Beispiel die Cultural Studies waren eine starke Bewegung seit den 60er, 70er Jahren, in denen man gesagt hat, die Wissenschaftler arbeiten jetzt auch mit Bildern, also zum Beispiel in der Ethnologie, visuelle Anthropologie, es ist heute eigentlich auch gang und gäbe, dass die Ethnologen und Ethnologinnen ins Feld gehen mit einer Videokamera. Und zur gleichen Zeit ist aber auch die Kunst sehr viel konzeptioneller geworden. Also vor allem in den 90er Jahren haben wir ja unheimlich, also bis heute auch, unheimlich mit viel Kunst zu tun gehabt, die extrem theoretisch war. Nämlich die Erfahrung haben alle gemacht, man geht ins Museum, guckt sich was an und man versteht überhaupt nicht, was das soll, wenn man nicht das theoretische Konzept dahinter kennt. Und deshalb haben wir es im Moment zu tun mit so einem Hin und Her zwischen Sprache und anderen Medien und der Gewichtung. Und es gibt so verschiedene Reaktionen auf diese Verschränkung oder diesem Verhältnis von Sprache zu anderen Medien. Wenn bei uns an der Hochschule jemand einen Abschluss macht, egal ob Bachelor oder Master, gibt es eigentlich drei Varianten, wie man als Dozentin reagieren kann. Man kann einerseits sagen, eine Abschlussarbeit ist bei uns nur sprachlich möglich. Das sind die Hardcore-Varianten, die sagen, Theorie, also eine theoretische Arbeit, ich spreche jetzt von einer theoretischen Arbeit, die ist eigentlich nur möglich, wenn jemand einen Text schreibt, Punkt. Dann gibt es eine andere extreme Variante, die sagt, nein, eine Abschlussarbeit kann rein visuell sein. Wir brauchen überhaupt keine Sprache. Wir können beurteilen, ob jemand denken kann in Bildern, nur aufgrund der Bilder. Wir brauchen die Sprache gar nicht. Und dann gibt es so eine Mittelvariante, die wird bei uns im Moment eigentlich praktiziert, dass wir sagen, jemand kann eine Arbeit abgeben, einen Film machen, der geht 20 Minuten oder eine halbe Stunde und schreibt dazu aber noch einen Text. Und so haben wir wie beides. Wir haben einerseits das Visuelle oder Auditive, man kann eine Performance machen als Abschlussarbeit, aber wir haben auch noch einen Text, der in Sprache reflektiert, was da eigentlich gezeigt werden sollte. Und ich finde das eine sehr interessante Debatte im Moment, ich weiß nicht, wie die hier ist, aber ich vertrete sehr stark auch die Ansicht, dass man visuell abschließen kann oder dass man in anderen Medien wirklich abschließen kann, dass man nicht immer unbedingt alles in Sprache formulieren kann, weil das ist für mich eigentlich der einzige wirkliche Unterschied auch geblieben zwischen Kunst und Wissenschaft, dass es halt wirklich sehr, sehr viele Gestalter und Gestalterinnen gibt, die sich anders ausdrücken. Das heißt nicht, dass sie nicht reflektieren, aber die reflektieren einfach in anderen Medien. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass das so Kriterien außer Kraft setzt. Man weiß ja nicht mehr, wie man das beurteilen soll und so weiter. Das ist im Moment eine relativ heiße Debatte, wo ich auch nicht so richtig weiß, wo sie hingeht. Gut, ich möchte jetzt... habe mich eben entschieden, jetzt hier nicht so einen Fachvortrag zu machen, sondern ich möchte Ihnen einfach ein Projekt vorstellen, das im Rahmen einer künstlerischen Forschung entstanden ist. Also das ist ein Projekt, das habe ich durchgeführt, das hat 2 Jahre gedauert ungefähr an der Zürcher Hochschule der Künste. Und in diesem Projekt habe ich mit Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet. Überwiegend mit Tänzerinnen, nicht nur. Ich habe auch mit Musikern gearbeitet. Das ist eigentlich ein Projekt, das habe ich mit Tänzern und Musikern zusammen gemacht und noch mit anderen Leuten, aber jetzt von der Kunst. Und ich denke mir, wenn ich jetzt einfach mal erzähle, wie ich das gemacht habe, dann erschließt sich am besten, wie die Grenzüberschreitung vielleicht im Denken praktiziert werden kann in Einbezug mit der Kunst. Das Forschungsthema, das, was mich interessiert hat, ist die Frage der Kollektivität, der Gruppen. Also wir agieren ja permanent alle immer in Gruppen. Wir machen ganz viel in Gruppen. In den allerseltensten Fällen machen wir etwas allein. Vor allem in Bezug auf Kreativität ist Kollektivität ein ganz wichtiges, weil dieser Mythos des Künstlergenius, der allein in seinem Kämmerlein sitzt und irgendeinen genialen Gedanken hat, der ist weitgehend dekonstruiert. Wir wissen eigentlich heute ja, dass Einfällung, Realisierung, Produktion, was auch immer wir tun, in Kollektiven passiert. Was mich jetzt interessiert hat, ist, was für eine Qualität muss die Beziehung der Leute untereinander haben, damit Kreativität entsteht? Warum, also mich hat das fasziniert, das fasziniert mich bis heute, warum ist es so, dass bestimmte Gruppen extrem kreativ sind und ganz viele Ideen produzieren und unheimlichen Output auch haben und andere gar nicht? Es gibt ja unheimlich nervige Gruppenprozesse auch, die kennen Sie auch. Da stagniert alles, da geht nichts vorwärts. Und dann gibt es aber ganz tolle Gruppenkonstellationen, in denen man wirklich das Gefühl hat, da läuft jetzt ganz viel. Und das sind eigentlich Leute, mit denen möchte ich mein Leben lang oder ganz lange und ganz viel zusammenarbeiten. Meine Antwort oder meine Forschungsthese war, dass Komplizenschaften eine Form des Zusammenschlusses ist, eine Form des Miteinanderagierens, die eben sehr, sehr produktiv ist. So, was sind Komplizenschaften? Wir kennen diesen Begriff der Komplizenschaft eigentlich aus dem Strafrecht und wir kennen ihn aus der Literatur. In der deutschen Sprache ist das Wort Komplizenschaft negativ konnotiert. Also wenn wir das Wort benutzen, heißt das eigentlich immer, dass wir es zu tun haben mit intransparenten Machenschaften. Oft sind es kriminelle Handlungen, die wir mit Komplizenschaften in Verbindung bringen. Filz, Old Boys Networks, Zünfte, Parteien funktionieren auch manchmal so, studentische Verbindungen. Also wir haben eigentlich ganz viele unangenehme Assoziationen, wenn wir das Wort Komplizenschaften hören. Und Sie müssen mal in die Tageszeitung gucken, also wahrscheinlich funktioniert das schon morgen, schlagen Sie die mal auf und ich bin ziemlich sicher, zu 99% finden Sie das Wort in einem negativen Kontext. So, was im Strafrecht ist es sehr genau definiert, was Komplizenschaften sind. Gibt es Juristen hier unter Ihnen? Keine Juristen? Niemand? Ich zitiere aus dem Schweizer Strafrecht: Komplizen sind Mittäter, die gemeinsam einen Entschluss fassen, diesen planen und zusammen ausführen. Also bei einer echten Komplizenschaft, wenn man überführt wird im Strafrecht, wenn man ins Gefängnis kommt wegen Komplizenschaft, muss man alle diese drei Dinge getan haben. Man muss gemeinsam einen Entschluss gefasst haben, man muss den geplant haben und man muss ihn ausgeführt haben. Und der Witz an der Mittäterschaft, und das finde ich wirklich verrückt, ich habe das auch nicht gewusst, ist, dass alle Mittäter, egal was sie tun, gleich hoch bestraft werden. Und ich möchte das einmal ganz kurz durchspielen, wenn ich mal Herr Friedrich Sie benutzen darf dazu. Wir beide haben das Gefühl, wir möchten jemanden aus dem Weg räumen. Karin, ich benutze jetzt mal dich, weil ich dich kenne und weißt, du nimmst mir das nicht übel. Wir haben das Gefühl, ja, Sie müssen jetzt kurz mitspielen. Wir haben das Gefühl, Karin stört, weil sie immer irgendwie, was weiß ich, was sie macht. Sie legt uns permanent Steine in den Weg, sie finanziert unsere Projekte nicht. Wir wollen sie aus dem Weg räumen. Dann sage ich zu Herrn Friedrich, wollen wir nicht die Karin mal irgendwie beiseite schaffen, das geht nicht mehr weiter, sondern sagt er, das ist eine super Idee, das will ich eigentlich auch schon lange. Schon haben wir den Plan gefasst. Dann sage ich zu ihm, dann kommen Sie doch mal zu mir nach Hause, ich wohne in Zürich, habe eine schöne Wohnung und so, ich lade Sie zum Essen ein und wir überlegen uns mal, wie wir das tun könnten. Herr Friedrich steigt in den Zug, fährt nach Zürich und wir sitzen in meiner Wohnung, ich koche und wir überlegen uns den ganzen Abend strategisch, wie können wir die Frau Karin aus dem Weg räumen. Und dann sage ich, ja, wir können da ja hinfahren. Er sagt, ja, ich weiß, wo sie wohnt und so. Ich sage, ja, okay, dann lassen wir uns doch da hinfahren. Wir klingeln an der Tür, sie macht die Tür auf und dann erschießen wir sie einfach und laufen weg, ganz einfach. Dann sagt er, ja, gute Idee, dann sage ich, okay, dann machen wir das, wir finden die Adresse raus, wir klingeln bei ihr und jetzt aufpassen. Sie öffnet die Tür, ich habe die Pistole bei mir und sie sagt, ah, hallo, schön euch zu sehen, ich zücke die Knarre und erschieße sie, sie fällt tot um, wir beide laufen weg. Der Fall ist erstmal erledigt. Natürlich werden wir sofort geschnappt, weil wir haben uns nicht richtig überlegt, was wir danach machen, wenn sie dann erschossen ist. Dann kommen wir beide vor Gericht und dann ist es jetzt eben wirklich so, dass Herr Friedrich eine genauso hohe Strafe bekommt wie ich, obwohl ich geschossen habe. Und das war mir lange, habe ich das ungerecht gefunden. Also mein Rechtsempfinden hat mir gesagt, es ist doch gemein, ich müsste doch mehr kriegen als er, weil ich habe schließlich geschossen. Es ist aber nicht so. Und das ist eben das Besondere an dieser Komplizenschaft. Man haftet in der Gruppe für das, was einer in der Gruppe tut. Und das hat verschiedene Gründe. Ich will nur einen nennen. Das ist so, dass Staaten insgesamt extrem Angst haben vor Gruppendelikten. Also viele Staaten haben auch Erfahrungen gemacht mit Untergrundgruppen, die sehr stark und unkontrollierbar werden können. RAF hier in Deutschland, die Roten Brigaden in Italien, die IRA in England und Irland. Also da gibt es viele Staaten haben solche Geschichten. Und dann gibt es aber noch einen anderen Grund, den ich sehr plausibel finde. Es ist nämlich scheinbar so in der kriminellen Welt, dass die Leute, die schießen, meistens die Kleinen sind. Die in der Hierarchie ganz unten stehen, die Drahtzieher, in diesem Fall Herr Friedrich, die halten sich ganz elegant im Hintergrund und lassen die Idioten schießen, was in dem Fall jetzt ich gewesen wäre. Und man will verhindern, dass die Kleinen immer ins Gefängnis kommen und die eigentlichen Bosse im Hintergrund da weiter ihre Fäden spinnen können und so. Und das war mir dann ganz plausibel, als ich das hörte. Also, das ist Mittäterschaft. Das ist eine ganz spezielle Geschichte und ich will nur einen kleinen Fall schildern, der sehr schön war. Vielleicht haben einige von Ihnen, erinnern sich vielleicht noch daran, 1997 wurde in Zürich die Hauptpost ausgeraubt am helligen Tage, am Mittag, wirklich mittags um 12 von 5 Tätern mit sage und schreibe 53 Millionen Franken. Die sind mittags in die Post reingefahren, haben 23 Millionen Franken in ihren kleinen Fiat geladen und sind zu 5 weggefahren, in Richtung Tessin über die Grenze nach Italien. Und das ist so, dass man gedacht, dass es sich da um ganz, ganz gewiefte Täter handelt, weil das so unglaublich ist eigentlich. Man hat von einem Gentleman Delikt gesprochen, also man hat sie als Gentleman-Gangster in den Medien sofort tituliert. Man hat es mit dem legendären englischen Postraub verglichen und dann hat sich aber ganz schnell herausgestellt, dass das Vorgehen dieser 5 Männer extrem dilettantisch war. Es stellte sich nämlich heraus, dass diese jungen Männer, nachdem sie das Geld in ihrem Wagen hatten, eine Reihe von Riesenfehlern gemacht haben, die dann eben dazu geführt haben, dass sie auch sofort gefasst wurden. Also erstmal war das so, dass das Fluchtauto viel zu klein war. Sie sind da reingefahren mit einem Fiat und haben gar nicht daran gedacht, dass man für 53 Millionen Franken eigentlich sehr viel Platz braucht. Was ist passiert, das müssen Sie sich vorstellen. Sie haben 17 Millionen Franken einfach mal da auf dem Hof liegen lassen, weil sie das gar nicht in ihr Auto bekommen haben. Das finde ich schon mal super. Dann ist es so gewesen, da sind von den 5 sind 4 in die Post rein, der andere hat gesessen im Auto und ist eingeschlafen. Während die anderen geraubt haben, ist er müde geworden, hat ihm irgendwie zu lange gedauert, ist eingeschlafen. Dann ist es so, dass sie auf der Flucht, also Richtung Tessin, haben sie einen Plastiksack verloren. Das stimmt jetzt wirklich alles, das ist keine Geschichte, das ist echt passiert. Auf dem Weg ins Tessin haben sie einen Plastiksack verloren mit Fotos und Fingerabdrücken. Auch sehr schlau. Der wurde dann auch gleich gefunden und da wusste man schon mal, von diesen 5 wusste man schon mal 4, weil die hatten da alles drin, ihre Pässe und alles Mögliche. Und zudem hat sich dann herausgestellt, dass diese 5 Männer ganz viele Helfer und Helfershelfern, dass sie denen schon erzählt hatten davon, dass sie diese Post ausrauben wollten, weil die waren so aufgeregt und fanden das so eine super Idee, dass sie ihren Freunden das erzählt haben. Und als das dann durch die Medien ging, haben da ganz viele Leute dann schon bei der Polizei angerufen und haben gesagt, ja, den kenne ich, das ist mein Nachbar und so. Also, das ist gar nicht zu glauben. Und dann war das zudem auch noch so, dass sie auf der Flucht das Geld sofort angefangen haben auszugeben. Sie haben ins Restaurant gegangen, haben gegessen, haben getrunken. Also ich meine, schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Jetzt aber, was passiert ist, ist trotzdem eigentlich unglaublich. Weil ich meine, das, was ich jetzt erzählt habe, das klingt ja nach einem so einen normalen Hollywood-Film eigentlich. Aber jetzt ist es so, man hat dann 4 dieser 5 sofort gefunden aufgrund dieser ganzen vielen dummen Fehler. Und der eine, den hat man ein bisschen länger gebraucht, der ist nämlich nach Florida geflogen, da musste man ein bisschen suchen, den hat man dann aber auch gefunden. Die sind alle verurteilt worden, die haben alle im Gefängnis gesessen, nicht so rasend lange, weil die haben niemanden umgebracht, das war also nur in Anführungsstrichen Raub. Die haben 5, 6, 7 Jahre gesessen und man hat bis heute von diesen 53 Millionen Franken, 26 Millionen Franken nicht gefunden. Das ist so. Die sind durch Strafrechtsprozesse gegangen, die haben ausgesagt, die haben Zeugen gehabt, alles Mögliche. Und das Geld ist, die 26 Millionen Franken sind weg. Man weiß bis heute nicht, wo das Geld ist. Es ist weg. Diese ganzen Anwälte oder die ganzen Verteidiger oder auch die ganzen Strafrechtler, die beteiligt waren an dem Prozess, denen ist es nicht gelungen, aus diesen 5 Männern rauszukriegen, wo das Geld geblieben ist. Und ich habe in dem Projekt mit dem einen Strafrechtler, den Sie dann gleich im Film auch sehen werden, gearbeitet und der hat das wirklich, der hat den letzten verteidigt, der nach Florida geflogen ist und er hat gesagt, es ist also gar nicht zu glauben, die haben alles, die haben natürlich alle möglichen Spezialisten angestellt, das Geld ist verschwunden. Jetzt ist es so, dass 2020 laufen die Banknoten aus, das sind alte Schweizer Banknoten, die da irgendwo noch sein müssen und jetzt ist man einfach gespannt, was 2020 passiert. Entweder sie haben das ganze Geld dann ausgegeben oder es ist wirklich verschwunden oder man könnte denken, weil sie so blöd sind, sie gehen dann wirklich noch zur Bank und tauschen das Geld um und dann wird man natürlich wissen, wo das war oder so, aber das ist ein ganz typischer Komplizenplot, deshalb erzähle ich das hier, weil das ist im Schweizer Strafrecht der Komplizenplot schlechthin gewesen und ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Ich möchte das nicht romantisieren, das Ganze, weil natürlich für viele, die beteiligt waren, war das nicht witzig. Also die sind zum Beispiel mit Spielzeugpistolen in die Post gegangen, die hatten kein einziges geladenes Gewehr dabei, das waren alles Plastikpistolen, aber die Leute, die an dem Postschalter saßen, haben das natürlich nicht gewusst und für die war es in keiner Weise witzig. Aber auf rein analytischer Ebene zeigt dieser Fall eben typische Merkmale von Komplizenschaften. So, ich habe jetzt meine Forschungsfrage umgedreht. Ich habe gedacht, können wir nicht von dieser negativen Komplizenkonnotation, von dieser kriminellen Konnotation, auch von dieser bedrohlichen Konnotation, können wir das nicht umdrehen und fragen, ob Komplizenschaft nicht eigentlich eine total produktive Arbeitsform ist? Man kann es einfach formulieren, sollten wir nicht auch ein bisschen von den Verbrechern lernen können. Ne? Ohne, dass ich jetzt Leute animieren will, eine Bank auszurauben oder Leute umzubringen oder so, überhaupt in gar keiner Art und Weise, sondern gibt es die Möglichkeit, Komplizenschaft zu denken als ein Modell von Kollektivität, das keine illegalen, sondern ganz legale Zwecke verfolgt. Kollektive, kreative Gruppen werden, so ist nämlich meine These, getragen von der Beziehungsform der Komplizenschaft. Das ist alles, das ist etwas, das wir alle kennen. Ich glaube, jeder von uns hat dieses Phänomen der Komplizenschaft schon erlebt. Man steht irgendwo, sieht eine Person und denkt, ja, mit der will ich arbeiten. Und es ist so eine Ahnung, so eine Intuition, man weiß nicht so richtig warum, aber es geht und es funktioniert. Komplizenschaft befinden sich als legale Praxis unter Künstlern, Wissenschaftlern und auch sehr stark in der Wirtschaft. Es ist eine Art Alltagspraxis, mit der verschiedenste Täter und Täterinnen im Namen der Kreativität, der Leidenschaft, auch des Engagements für eine Sache Grenzen ausloten. Und es handelt sich um eine soziale Taktik aus meiner Sicht, die für Wissenskulturen eben genauso entscheidend ist wie für Kunstproduktion. Komplizenschaft ist gebunden an Autorschaft, an Kreativität, an Schöpfung. Und zwar deshalb, weil Kreativität immer auch zu tun hat mit Normbruch. Ich kann nichts anderes erfinden, ich kann eigentlich nicht kreativ sein, wenn ich Normen nicht zumindest massiv in Frage stelle. Ob man sie immer bricht, weiß ich nicht, aber man stellt Normen in Frage. Man stellt das, was man eigentlich kennt, in Frage. Und die Gruppendynamik beim Bankraub kann man durchaus mit der Gruppendynamik von Künstlerkollektiven vergleichen oder eben überhaupt von produktiven, kreativen Gruppen. Beim Bankraub sind es rechtliche Normen, die gebrochen werden und die natürlich zu Gefängnis führen. In der Kunst sind es ästhetische Normen, die gebrochen werden. Innovation, so nennen wir das ja eigentlich in der Kunst oder in der Gestaltung, ist gar nicht möglich ohne diesen Normenbruch. Im rechtlichen Bereich nennen wir es Illegalität. Also das ist wenn wir Gesetze brechen, befinden wir uns im Bereich des Illegalen. Im Künstlerischen eben im Bereich der Innovation. Dass die einen ins Gefängnis wandern und die anderen zu Stars im Kunstbetrieb werden, ist eine Wertefrage. Und ich möchte jetzt diese Wertefrage rauslassen und eigentlich die Frage der Innovation erstmal wertfrei behandeln. Welche Qualität muss die Beziehung eigentlich also haben, damit diese Menschen in Gruppen innovativ sein können? Ich möchte nur in einer Randbemerkung sagen, das will ich jetzt nicht ausführen, vielleicht können wir das nachher diskutieren. Komplizenschaft ist keine Teamarbeit, das kann man unterscheiden. Komplizenschaft ist auch keine Netzwerkarbeit, das ist was anderes. Komplizenschaft ist auch nicht das Schließen von Allianzen und es ist auch keine Mafia. Das ist mir ganz wichtig. Es geht mir überhaupt nicht um mafiöse Strukturen, weil eine mafiöse Strukturen sind extrem gewalttätige Strukturen, in die man hineingeboren wird. Da wählt man nicht freiwillig. Man ist Teil der Mafia, weil das häufig über Familienstrukturen läuft. Bei Komplizenschaft ist das anders. Und Komplizenschaft ist auch keine Freundschaft. Das kann zwar ineinander übergehen, ne? Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass man Komplizen hat und denkt, es sind eigentlich auch Freunde. Aber es ist nicht in jedem Fall immer gebunden an Freundschaft. So, was ich gemacht habe, ist, dass ich anstatt jetzt eine akademische Abhandlung darüber zu schreiben, habe ich Regeln erfunden, die Regeln der Komplizenschaft. Und das ist eigentlich ein künstlerisches Prinzip. Ich weiß nicht, ob Sie sind wahrscheinlich etwas zu jung, nein, ich weiß es nicht, aber Peter Handke hat 1965 ein Theaterstück geschrieben, das heißt Publikumsbeschimpfung. Und in dieser Publikumsbeschimpfung hat er ganz am Anfang Regeln für die Schauspieler aufgestellt. Und diese Regeln sind extrem witzig, weil das sind eigentlich keine Regeln, mit denen er Leute motivieren will, irgendwas Bestimmtes zu tun, sondern diese Regeln sind dazu da, um Leute zu animieren, irgendetwas zu machen. Zum Beispiel, ich sage ein Beispiel am besten, eine Regel lautet, dreh dein Fahrrad um, stell es auf den Sattel und dreh das Rad und lausche, wie die Speichen klingen. Regel Nummer 5. Ne, und damit hat er versucht, den Schauspielern irgendwie so eine Art von Atmosphäre oder irgendwas zu transportieren, aufgrund dessen sie dann nachher das Stück spielen konnten. Das ist ein ganz interessantes Prinzip. Regeln aufstellen kennen wir auch von Avantgarde-Künstlergruppen. Die Surrealisten, die Futuristen, die Dadaisten, ganz viele Künstlergruppen, Avantgarde-Künstlergruppen haben sich Regeln gegeben. Und der Witz ist jetzt aber, dass man diese Regeln nicht einfach befolgt, sondern dass man mit den Regeln spielt. Dass man die Regeln bricht, dass man sagt, die Regel stimmt nicht, dass man neue Regeln erfindet. Aber so ein Regelwerk animiert extrem dazu, zu reagieren. Kein Mensch von uns hört gerne Regeln. Die meisten Leute fangen sofort an, entweder zu sagen, ja, stimmt oder kommt überhaupt nicht in Frage. So, und das finde ich ein ganz interessantes Prinzip, das eigentlich die Leute, die mitgemacht haben am Projekt und auch das Publikum immer extrem aktiviert haben, da mitzumachen. Also so wie Handke ausgeht vom emanzipierten Schauspieler, gehe ich jetzt davon aus, dass Sie ein emanzipiertes Publikum sind und diese Regeln jetzt auch nicht ganz für ernst nehmen, aber sich das trotzdem anhören. Und ich möchte jetzt einfach Ihnen diese Regeln der Komplizenschaft zeigen. Dann können wir nachher darüber diskutieren. Das ist ein sehr konspirativer Komplizenort. Das ist ein Café in Südfrankreich, das wirklich so heißt. Das kann man sich sehr gut vorstellen, dass an so einem Ort eben wirklich Komplizenschaften geschlossen werden. Hier habe ich noch einmal die Definition. Können Sie vielleicht noch einmal ganz kurz... Das haben wir eben gemacht. Da ist auch nochmal die Quelle, wo das herkommt. Das ist also wirklich, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist das Schweizer Strafrecht, dass das so formuliert. So, ich habe jetzt 11 Regeln der Komplizenschaft für heute rausgesucht. Regel Nummer 1, die ist ganz einfach. Komplizen agieren nie alleine, sie sind mindestens zu zweit. Das ist so eine Art Grundkonzeption. Es handelt sich um eine Form der Gemeinschaftsbildung. Es ist also ein begriffliches Konzept und insofern eben auch ein sehr philosophisches Konzept, das sich mit Frage von Gemeinschaft beschäftigt. Was heißt es eigentlich, in einer Gemeinschaft zu sein? Immer bezogen auf Kreativität und Autorschaft in meinem Kontext. Wir leben in einer Zeit extrem starker Individualisierung und dennoch ist es so, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir in Gruppen agieren. Dieser Zwiespalt, in dem stecken wir, glaube ich, alle sehr stark drin. Wir sind alle extrem individualistisch in allem, was wir tun, wie wir uns kleiden, wie wir die Ausbildungswege, die wir gehen, wie auch immer. Und gleichzeitig wissen wir sind aufeinander angewiesen, weil wir nie alleine arbeiten können, zum Beispiel. So, zweite Regel, Komplizinnen und Komplizen machen alle mit. Es handelt sich bei diesem Konzept um ein Konzept der Partizipation. Das ist mir ganz wichtig. In einer echten Komplizenschaft, jetzt denken wir mal an die Bankräuber, machen alle mit. Ich meine, einer hat geschlafen, das ist jetzt ein bisschen blöd, das ist ein Grenzfall. Aber es geht nicht, dass in einer Komplizenschaft irgendjemand einfach nur passiv da sitzt und Mitläufer oder Mitläuferin ist. Also das Prinzip des Mitläufertums passt nicht so ganz zur Komplizenschaft, sondern eigentlich hat jeder irgendeine bestimmte Rolle und Funktion in dem Ganzen. Es ist auch so bei einer echten Komplizenschaft, dass alle, die beteiligt sind, einen Nutzen haben. Der Nutzen kann extrem unterschiedlich sein, aber jeder hat einen Nutzen. Sollte es eigentlich nicht geben, dass einer total leer ausgeht. Also in dem Fall jetzt nochmal der Bankräuber, war das auch so, die haben sich dann alle schön ihr Geld, was sie in das Auto bekommen haben, sich aufgeteilt und dann sind sie los und jeder hat das irgendwie auch anders ausgegeben und da gab es dann kein gemeinsames Konzept mehr, sondern die Beute wurde geteilt und jeder war irgendwie zufrieden. Gut, erscheinen nicht als solche, sondern als Einzelgänger. Komplizenschaften sind schwer durchschaubar. Eigentlich ist das was man gar nicht richtig erforschen kann. Das hat mich gereizt auch als Forschungsthema. Weil ich glaube, dass wenn wir in einer Komplizenschaft sind, wir das eben oft überhaupt nicht transparent machen. Wir treten als autonome Individuen auf, ich bin und mache das und das, aber heimlich, subkutan, unter dem Tisch hier, bin ich eben Komplizin mit irgendjemandem. Das ist etwas, das kommunizieren wir nicht direkt, sondern das sind intransparente, etwas klandestine, heimliche Verknüpfung, eine Tänzerin, die beim Projekt mitgemacht hat, hat gesagt, das sind wie unterirdische Fäden, die man hat zu bestimmten Leuten. Also man tritt auch als Komplize nicht so stark in der Gruppe auf. Es ist nicht so das Kollektiv, was da kommt und sagt, juhu, wir sind eine Gruppe, wir haben alle dieselbe Kleidung an. Das kennen wir auch aus der Kunst, die Existenzialisten hatten alle schwarze Kleider an und so. Das machen Komplizen nicht, das ist zu einfach. Die sind individualistischer. Profitieren von der Differenz ist ganz wichtig. Heißt, dass man in Gruppen arbeitet, in denen jeder total andere Fähigkeiten hat. Also man kommt nicht sehr weit, wenn man sich seinesgleichen sucht. Ich glaube, Komplizenschaften sind wirklich eher dann gut, wenn man mit extrem unterschiedlichen Leuten arbeitet. Das ist das eine. Und das zweite, was ich sehr faszinierend finde, ich habe sehr viele Interviews auch gemacht zu diesem Thema mit vielen verschiedenen Leuten, ist, dass gute Komplizen können ihre Rollen wechseln. Die sind in einer Komplizenschaft Chef, Chefin, in der anderen Komplizenschaft haben sie eine dienende Funktion, in der dritten Komplizenschaft sind sie vielleicht eher im Hintergrund tätig, in der vierten sind sie dann wieder extrem federführend. Also die Leute, die komplizenhafte Eigenschaften haben, sind nicht festgelegt auf eine Rolle. Das finde ich auch sehr faszinierend, weil man kennt das ja auch von sich selber, dass man in Gruppen immer so in so eine selbe Rolle fällt. Ich bin immer in Gruppen diejenige, die immer sagt, immer viel redet. Das nervt alle. Und jetzt habe ich mir das angewöhnt, dass ich verschiedene Rollen einnehme in verschiedenen Gruppen. Das ist wunderbar. Das bringt es interessanter. Finden sich, anstatt sich zu suchen. Man kann Komplizen, glaube ich, nicht planmäßig suchen. Die stehen vor einem und man denkt, hey, super, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Also die Tatsache, dass ich anfing mit Filmen, hatte nichts damit zu tun, weil ich immer schon Filmemacherin werden wollte, sondern weil ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen habe, die mir gesagt haben, hey, das könnte man auch als Film machen. Und ich dann gedacht habe, ah ja, das ist eigentlich alles ganz visuell. Das ist, und man muss die Fähigkeit haben, wenn man etwas findet, es auch aufzugreifen. Es gibt viele Leute, die das nicht haben, die zwar etwas finden könnten, aber es dann nicht aufnehmen. Sind Taktiker weniger Strategen? Es gibt eine Unterscheidung in der Philosophie, in der Handlungstheorie zwischen Taktik und Strategie. Der Stratege bewohnt einen Ort, der als eigenes umschrieben werden kann und somit als Basis für die Organisation seiner Beziehung dient. Wörtlich bedeutet Strategie Kunst der Heerführung. Das ist eigentlich Taktik und Strategie sind Begriffe aus der Kriegsterminologie. Und der Stratege ist der planmäßig agiert von einem definierten Territorium aus. Der sagt, das ist mein Land, das ist mein Status und das ist mein Heer. Und ich schicke mein Heer dahin, dahin, dahin und dann passiert das und das. Der Taktiker hingegen hat nur den Ort des anderen. Taktike bedeutet Kunst der Anordnung und Kunst der Aufstellung, auf dem Schlachtfeld eben eigentlich auch. Er nimmt die vorhandenen Kräfte, Qualitäten, Effekte und ordnet sie schnell und situativ an. Komplizen stehen in einem Verhältnis zum anderen, ohne diesen vollständig erfassen zu können und ohne ihn auf Distanz halten zu können. Also Taktiker sind eigentlich die Leute, die so mit den Ereignissen spielen können. Michel de Certeau ist ein französischer Philosoph, der das sehr präzise beschrieben hat. Taktiker können Momente schnappen, die sehen, aha, da ergibt sich irgendwas. In einer Stadt gibt es einen Raum, der ist leer. Der ist leer, weil da ist Umbau. Das wär ein super Raum für uns. Wir gehen jetzt in den Raum und machen in diesem Raum eine Galerie. Das ist eine typische taktische Strategie. Der Stratege geht erst zum Stadtbauamt und sagt, ja, guten Tag, ich möchte gerne eine Galerie eröffnen, hätten Sie dann einen Raum für mich? Ne? Also das sind völlig unterschiedliche Arten, mit Ereignissen auch umzugehen. Gut. Entfalten Kreativität durch Lust am ungewissen Risiko und Spiel. Wichtig ist mir auch immer, dass Komplizenschaften nicht, das ist auch eine Überlebensstrategie, nicht nur eine Lebensstrategie. Also es gibt viele Situationen auch, in denen man natürlich auch bedroht ist von Strategie, von Organisationen, von Hierarchien, von allem Möglichen, indem man einfach sich schnell und wiff und überraschend vielleicht mit Leuten zusammenschließt und dann eben irgendetwas produziert, irgendetwas anderes, Unvorhersehbares herstellt. Und ich glaube auch, dass echte Komplizen auch Dinge aufs Spiel setzen. Es gibt Leute, die setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, ihren Reichtum, ihre Familie, was auch immer. Also Komplizen sind Leute, die das Spiel auch mit dem Risiko mögen. Das ist meine Lieblingsregel. Komplizen agieren gegen einen Feind, der von der Feindschaft nichts ahnt. Komplizenschaft ist eine subversive Form der Kollaboration, die zwar gegen Feinde agiert, aber nicht in unproduktiven Stellungskriegen verharrt. Was Komplizen häufig tun, ist, dass sie sich die Taktiken der Feinde aneignen. Und ich weiß nicht, wenn Sie im Bereich Kommunikation tätig sind, kennen Sie sicher die Kommunikationsguerilla, also Guerilla-Strategien sind oft auch komplizitäre Strategien. Also nicht so sehr die Gegenstrategie im Sinne von, du bist mein Feind, dich will ich nicht, ich mache es anders und besser, sondern Komplizen sind da ein bisschen schlauer, indem sie genau den Feind beobachten und mit dem Feind spielen, sodass der Feind oft gar nicht merkt, dass er eigentlich der Feind ist. Das sind aus meiner Sicht die ganz besonders wirkungsvollen Handlungen auch. Komplizen beziehen ihre Handlungsfähigkeit von eben der Macht, gegen die sie sich wehren. Sind leidenschaftlich. Es gibt durchaus eine Verbindung, also da haben mich auch alle meine Forschungskolleginnen und Kollegen darauf gebracht während der Forschungszeit, es gibt durchaus eine Verbindung zu Liebe oder Verliebtheit in diesem Moment, dass man nämlich dieses Moment von, aha, da ist jemand und mit dem kann ich oder mit der kann ich irgendwas machen, was ich alleine eben nicht machen kann. Das ist ganz ein fundamentales, wirklich Zweierkonzept auch. Der Philosoph Antonio Negri hat den Zustand der Leidenschaft mal ganz schön beschrieben, indem er gesagt hat, Leidenschaft ist nicht nur höchste Intensität, sie begleitet auch eine kühle Beharrlichkeit, eine Art kontrollierte Begeisterung und geduldige Weisheit. Also wenn ein Überfall wirklich gelingen muss, muss man cool sein und gleichzeitig extrem affiziert von dem, was man tut. Man muss kalkulierend vorgehen und gleichzeitig aber doch extrem affektiv sein. Und Komplizenschaft hat viel zu tun mit Vertrauen. Man muss in dem Moment natürlich jemandem extrem vertrauen, weil man etwas aufs Spiel setzt. Und gleichzeitig weiß man, dass genau das die Komplizenschaft eben auch so risikoreich macht. Und dieses Verhältnis zwischen Vertrauen und Risikoreichtum ist eben auch eins, das wir eigentlich auch aus der Liebe kennen. Man weiß eigentlich, man setzt sich aufs Spiel, wenn man sich in jemanden verliebt. Und gleichzeitig weiß man, es geht aber nicht anders. Man kann sich nur wirklich verlieben, wenn man sich selber aufs Spiel setzt. Und ich glaube, bei der Komplizenschaft und bei so wirklich kreativen Prozessen, wo man auch so Ideen, macht sich auch verletzbar, indem man Ideen erzählt, die vielleicht noch gar nicht fertig sind oder so. Man setzt sich auch aus dem, dass andere vielleicht über einen lachen oder wie auch immer. Gut. Benutzen Kopf und Körper zugleich. Komplizenschaft ist für mich ein Phänomen, das sehr stark an Körperwahrnehmung oder überhaupt auch an körperliche Fähigkeiten gebunden ist. Das sehen wir gleich im Film, das lasse ich jetzt mal, mache ich mal kurz. Zeigen ein Beispiel für die Kraft des Schwachen. Also Komplizenschaften sind, wer das kann, wer das beherrscht, wer komplizitär vorgeht, kann sich eben aus einer vermeintlich schwachen Position eine sehr starke Position heraus erarbeiten. Und in diesem Sinne ist das auch durchaus von mir gemeint, immer auch gemeint gewesen als auch ein politisches Projekt, weil ich doch denke, dass viele Aktivitäten auch von Künstlern und Künstlerinnen, gerade im subkulturellen Bereich, eben genauso funktionieren, dass sie im Grunde genommen aus einer sehr schwachen Position dann plötzlich etwas machen können, was eine Aufmerksamkeit kriegt und manchmal dann sogar in den Mainstream rübergeht. Gut. Wenn 8 der 11 Regeln auf Sie zutreffen, sind wir Komplizen. Jetzt können Sie das überlegen. Jetzt mache ich mal eine Umfrage. Wer würde sagen, dass er oder sie mit 8 von diesen Regeln einverstanden ist? Alle denken jetzt mal an kreative Arbeitsprozesse. So, man erfindet was, man muss irgendwie was herstellen, das kann auch eine Ausbildung sein. Wer kann bei 8 Regeln sagen, okay, ja stimmt, mache ich eigentlich auch so. Kenne ich irgendwie aus meinem Alltag. Mal deutlich mal hochheben, bitte. Ja, super. Wer würde sagen, weniger als 8? Ja? Und wer würde sagen, alle 10 oder 9, also über 8? Ja, okay, gut. Aber es ist ein guter Mittelwert. Das ist so die meisten, wenn ich das jetzt so richtig gebe, da oben gibt es eine Menge Enthaltungen. Ich weiß nicht, was bedeuten Enthaltungen? Weiß ich auch nicht. Ist ein guter Mittelwert, also man muss sich alle Regeln teilen und ich zeige jetzt einen Filmausschnitt, ich würde dann jetzt aber auch Sie auffordern, in der Diskussion vielleicht neue Regeln zu erfinden oder auch Regeln zu streichen, also wirklich zu sagen, die Regel, die stimmt jetzt echt überhaupt nicht, die teile ich gar nicht, das können Sie nachher gerne alles tun. Gut, ich hatte gesagt, dass ein wichtiger Teil dieser künstlerischen Forschung oder dieser Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft und damit auch der Entgrenzung vielleicht ganz klassischer Denkkonzepte ist, mit verschiedenen Medien zu arbeiten. Und ich habe unter anderem zu diesem Projekt einen Film gemacht, einen 33-minütigen Diskursfilm oder Dokumentarfilm, wie immer man den auch nennen möchte, in dem ich ganz verschiedene Leute interviewt habe zum Thema der Komplizenschaft. Ich habe sie befragt, was ist das für Sie? Erzählen Sie mal, kennen Sie das? Und für mich war wichtig, dass das Leute sind aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Aus der Wirtschaft ist jemand dabei. Das ist eine Frau, die dort spricht. Paula Gilani heißt die, das ist ein Top-Shot in der Schweizer Wirtschaft, die ist in allen möglichen Verwaltungsräten, hat lange fürs Rote Kreuz gearbeitet, also die ist wirklich so ganz, spricht immer am WEF in Davos und so, ist so eine ganz tolle Wirtschaftsfrau, ist eigentlich eine Unternehmerin, eine Unternehmensberaterin. Dann spricht eine Tänzerin, Anna Huber heißt sie, ich weiß nicht, ob die bekannt ist hier. Dann spricht ein Musiker, ein vierköpfiges Improvisations-, ein Quartett, also die machen eigentlich E-Musik, die improvisieren, und zwar ist das ein Schlagzeug, also ein Perkussionsquartett. Die spielen alle auch in anderen Formationen, aber da ist es Perkussion. Dann ist Martin Heller dabei, den vielleicht einige kennen, der im Moment die Kulturhauptstadt Linz leitet. Das ist eigentlich ein Kulturmanager. Und dann ist der Strafrechtsprofessor dabei, der eben in diesem Bankraub diesen letzten Flüchtling, der dann nach Miami geflogen ist, verteidigt hat. Genau, und jetzt möchte ich einen Ausschnitt, einfach so 7 Minuten vielleicht aus dem Film, und dann bin ich fertig und dann können wir vielleicht noch reden. Jetzt muss ich mal das kurz beenden hier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Licht müssen wir nicht ausmachen, ne? Wie ist der Ton? Können Sie das hören? Also es ist noch leise im Moment. Licht? Wo? Da?
Also, wie ist das mit den Gruppen? Die einen gehen in den Erfolg zusammen, die anderen in die Kriminalität.
Ich glaube, man trifft die richtigen Leute am richtigen Zeitpunkt. In Positives, aber auch in Negatives.
Es gibt keinen Moment, wo mal der eine gut sein kann und der andere nicht so gut, weil dann ist es einfach nicht gut.
Und dann wird es eben auch interessant. Wenn man merkt, es funktioniert, dann wird es interessant. Zum wirklich einen gewissen Weg gehen und weitergehen.
Komplizenschaft ist für viele, ohne dass sie so benennen könnten, ist eine Art Ideal als interessante Lebensform.
Es ist so ein Vertrauen untereinander. Und ich weiß jetzt, eine Räuberbande hat nur ein Ziel, also hat ein Ziel, ja, ist kriminell unterwegs, das sind wir natürlich nicht. Aber rein so der Spirit, der herrscht, irgendwie, weißt, wo, wir haben also vor dem Konzert uns immer quasi wie eine Hockeymannschaft so gepackt und haben so mit der Zeit haben wir so unseren Schlachtruf gehabt, der heisst «Sweet my brew». Also das ist, South African Dialect für das ist wunderbar, meine Brüder, oder? Wir sind richtig verbrüdert und haben so vierstimmiges Akkordli gesungen immer vor dem Konzert. Sweet my brew, sweet my brew. Und das ist so der Running, das ist so nicht der Running Gag, aber das ist so auch so das Rituelle. Es hat etwas Infantiles, etwas Bübisches.
Komplizenschaft hat so etwas Konspiratives, nicht? Das mir persönlich gefällt. Das hat auch etwas Emotionales. Und das scheint mir das Wichtige zu sein. Ich denke eben, zusammenarbeiten als Team, das ist ja immer noch, das sind immer noch die Individuen. Das funktioniert als Projekt wunderbar, solange alle am gleichen Strick ziehen.
Für mich Komplizenschaften, es ist genau, was ich wollte sagen mit Friends in der Name meiner Firma. Meine Talente sind nicht in der Kunst oder in andere Branchen, das ist eher in der Unternehmungsstrategie, Führung und in der Wirtschaft.
Die Mischung von jetzt bin ich Begleiter, jetzt habe ich dienende Funktion, jetzt bin ich Solist, jetzt bin ich der Leader. Das ist etwas so Interessantes, weil das ist für das Publikum interessant. Jetzt kommt der ins Scheinwerferlicht und die anderen sind mehr begleitend, führen aber an, sind präsent. Und nachher erzählt er seine Geschichte, hat seine Zeit und nachher geht er wieder zurück und übernimmt eine andere Funktion innerhalb des Quartetts. Und das Wechseln von Funktionalitäten, das macht ein Quartett sehr gefährlich. Das macht es virtuos, das macht es unberechenbar, das macht es wach.
Ich habe gestartet meine Karriere in großen multinationalen Unternehmen sehr gut strukturiert. Und durch meine Laufbahn ich bin immer in Richtung weniger strukturierte Unternehmen gegangen. Und jetzt meine eigene Unternehmung, die hat eine ganz besondere Struktur, aber das ist eine Struktur, die meiner Meinung nach ist das Zukunft. Warum? Weil heutzutage, es gibt immer weniger Autorität. Die Elternautorität, die Schulautorität, es gibt immer weniger Autorität. Das heißt, junge Leute haben Schwierigkeiten mit Hierarchien. Es braucht Hierarchien, das ist nicht die Frage. Aber wenn man arbeitet so in einem Netzwerk, es ist wie, das Ziel ist der Mandat und alle versuchen das Beste zu machen. Und wenn man ist Kompliz, es ist etwas anders als nur zusammenzuarbeiten. Es ist wie entweder ein Feuer oder ein Licht in den Augen.
Das hilft schon sehr, weil man weiß, man macht das zu zweit. Man geht zu zweit in dieses Abenteuer. Und etwas, was mich sehr fasziniert jetzt, also nicht bei uns selbst, ist bei Artisten. Wenn, also oft ist es dann in der Familie oder der Partner, bei wirklich gefährlichen, sei es jetzt Trapez oder Seiltanz oder so, und unten steht der Vater oder der Bruder, der steht nur da, der macht nichts. Also der könnte auch nicht, der könnte ihn nicht retten, also er würde trotzdem runterfallen, aber einfach diese Präsenz, ich finde das so etwas Starkes und auch so etwas Berührendes, wenn ich das beobachte, dass es mir schon so gegangen, dass ich dann eher diese Person angucke, als was die da oben alles Gefährliches machen. Und es ist eindeutig so, dass wenn die nicht da wären, dann hätte man auch nicht dieses sichere Gefühl.
Es ist
gut. Okay. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, Sie haben einige Sachen wiedererkannt im Film, die ich gesagt habe, einiges wird auch anders gesagt, klar, aber ja, von mir her war es das, und vielleicht können wir noch diskutieren, wie auch immer.
Ja, herzlichen Dank, Frau Zimmer. Ich versuche mal, Komplize zu sein. Mit Karin Kaiser sind wir ja schon fertig geworden, mal gucken, was wir jetzt noch schaffen. Ja, haben Sie Fragen an Frau Zimmer? ist keine Frage an Frau Ziemer, sondern eine an mich. Ich beantworte sie. Hier ist die Anwesenheitsliste. Doch. Dann können wir das nacherklären, das Problem der Anwesenheitsliste. Ja, ist da eine Frage nicht zur Anwesenheitsliste?
Ja, okay. Wo ist denn dann der Unterschied zwischen Teamarbeit, Netzwerk und
Teamarbeit, Netzwerk, Komplizen? Das ist Ihre Frage.
Was würden Sie denn sagen? Haben Sie eine Idee?
Ja, das Netzwerk, die Teile können auch unabhängig voneinander arbeiten, die Meine Gedanke war einfach, dass verschiedene Teile von diesen Komplizenschaften, die können ja auch für sich irgendwas vorbereiten, arbeiten oder agieren und sich dann zusammentreffen wieder und in der Komplizenschaft leben, was es aber nicht im Netzwerk wieder gibt. Deswegen ist es nicht ganz genau so wie.
Also ich würde mal, es gab ja viele Netzwerktheorien in den 90er Jahren und ich würde das ganz einfach sagen, Netzwerke, ich kann Teil von Netzwerken sein, völlig passiv. Das bin ich. Ich bin Teil von x Netzwerken, ich weiß zum Teil gar nicht, dass ich Teil von den Netzwerken bin. Und Komplizenschaft ist eigentlich ein aktives Konzept. Also wenn ich Komplize bin von jemandem, dann weiß ich es, weil ich aktiv in dem Moment etwas tue. Und Netzwerke sind eigentlich, ich meine, ich stehe auf x Mailinglisten drauf, das sind alles Netzwerke. Netzwerk hat was sehr viel Unverbindlicheres und ist nicht immer unbedingt gebunden an Aktivität. So. Ja, das ist natürlich, kann man jetzt noch komplizierter machen, aber so als einfach. Aber was war nochmal die andere Frage? Netzwerk und wie?
Teamarbeit.
Team. Ah ja, ich glaube, Teams müssen nicht kreativ sein. Also ich meine, in der Verwaltung haben wir x Teams, wobei ich meine, es gibt auch kreative Verwaltungs, ich will das jetzt nicht hier, aber Teams können Strukturen bespielen. Wir brauchen Teams, an ganz vielen Orten in Organisationen brauchen wir Teams, die Strukturen bespielen, damit sie überhaupt laufen, damit sie gut laufen, fehlerfrei laufen und so weiter.
Weil Teams auch zusammengestellt werden.
Genau, das ist auch häufig natürlich der Fall, dass Teams zusammengestellt werden und ich glaube, das ist sehr viel, als gutes Team kann man gut Strukturen bespielen. Was nicht heißt, dass das Teamarbeit nicht auch in Komplizenschaft überschlagen kann, ne? Das kann natürlich sein, aber es ist nicht unbedingt gebunden an Innovation oder Normbruch oder, das ist bei vielen Teams gar nicht gefragt, zum Glück, das wäre ja schlimm. Wenn, stellen Sie sich vor, ein Operationsteam wäre komplizitär, das wäre ja furchtbar. Das muss als Team funktionieren, weil die Operation muss fehlerfrei ablaufen.
Ja, nicht schlecht. Wir hatten jetzt ziemlich viele Wortmeldungen, ich versuche es mal so einigermaßen nach drei. Ich glaube, Sie hatten sich im Moment erledigt, dann war in der Reihe hier links von Ihnen, aus meiner Sicht, also rechts von Ihnen aus Ihrer, eine Dame, die sich gemeldet hat, auch erledigt, dann habe ich Sie da hinten. Ja?
Also, Sie haben eben aber wenn man jetzt sich anguckt, zum Beispiel Heisenberg oder Planck, die Anfang des 20. Jahrhunderts eine bahnbrechende Quantenmechanik zum Beispiel entwickelt haben, die mit allen und jeglichen Normen der klassischen Physik gebrochen hat zum Beispiel, dann sieht man ja auch diese typischen Muster, die hat ja anfangs nicht viele Fürsprecher, aber die mit dieser Theorie übereingestimmt haben, die waren ja quasi auch so was wie Komplizen. Und man hat ja in der Wissenschaft eine Forschungsgruppe, wenn man sich das ansieht, auch so eine typische, wenn man jetzt ihre Stimme anhört, eine typische Komplizenschaft. Also man findet das hier genauso gut in der Naturwissenschaft und in kreativen Prozesse wie auch in der Kunst.
Absolut. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Naturwissenschaften nicht kreativ sind. Ja, ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, die Wissenschaften waren mir zu unkreativ und ich hätte das spezifizieren müssen noch, da haben Sie völlig recht. Ich meinte, ich kenne die Geisteswissenschaften, weil ich Philosophin bin. Ne? Ich glaube, Erfindungen werden nur so gemacht. Und Sie haben völlig recht, Heisenberg, was Sie erwähnen, das sind wahrscheinlich wunderbare Beispiele für komplizitäre Arbeitsformen. Bin ich ganz überzeugt davon, obwohl ich das jetzt nicht so genau kenne, wie das entstanden ist, aber dass das vermutlich auch sowas war. Und genau wie Sie sagen, die Sachen haben am Anfang keine Fürsprecher und dann muss man versuchen, natürlich das trotzdem weiterzutragen. Und also das meine ich eigentlich gerade, genau solche Erfindungen. Und ich meine, das ist ja auch so, dass gerade in den Naturwissenschaften wissen wir ja viele Fälle, in denen Erfindungen eben überhaupt nicht planmäßig. Die meisten Erfindungen passieren nicht aufgrund von Plänen, die man sich macht, sondern viel eher aufgrund von Finden und nicht Suchen. Also.
Kleiner Tipp, wie die Wissenschaft denkt und so weiter, wird natürlich in der Reihe noch ein paar Mal ein Thema sein. Da wird womöglich auch ein Satz fallen von Martin Heidegger, der dann mal sagte, die Wissenschaft denkt nicht. Ich löse es aber jetzt nicht auf, ich locke Sie einfach wiederzukommen. Ich glaube, da werden Sie ein bisschen was von dem noch vielleicht reflektiert finden, was Sie gerade anklingen ließen. Wir hatten hier eine Wortmeldung, da eine und da eine.
Können Komplizenschaften ohne ein geteiltes Ziel entstehen?
Also das heißt, jetzt positiv formuliert, müssen Komplizen ein gemeinsames Ziel haben?
Ja.
Ja.
Dann fragt sie, wie kann eine Komplizenschaft kreativ sein? Ich kann mich ja nicht in der Komplizenschaft zusammenfinden und sagen, wir haben jetzt das Ziel, kreativ zu sein und diese Norm zu
machen. Ich glaube, der Witz ist, dass man das Ziel eben nicht kennt. Man weiß, das ist der Witz an Begegnungen, dass man ja häufig gar nicht weiß, was man mit dieser Gruppe oder Person überhaupt kreieren kann. Man weiß, da ist was, man ahnt was, man hat vielleicht irgendwie grob eine Richtung oder ein Medium, was man gerne bedienen möchte oder bespielen möchte. Und das, was man letztendlich produziert, das ergibt sich erst im gemeinschaftlichen Arbeiten. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich Ziel orientiert ist, aber der Witz ist, dass ich das Ziel vorher nicht bestimmen kann, weil dann haben Sie völlig recht, dann wäre das ein gänzlich unkreativer Prozess.
Aber das heißt, könnte ich einen Komplizen finden und ihn dann wieder verlieren, wenn ich merke, er teilt nicht das selbe Ziel?
Klar, wenn sich kein Ziel einstellt. Das gibt es ja auch öfter, ne? Dass man so, ja, auf jeden Fall.
Um es vielleicht ein bisschen heiter zu machen, wir zwei wussten zum Beispiel nicht, dass wir ein Ziel teilen. Sind aber heute Abend zu Komplizen geworden.
Zum Beispiel, ja. Man weiß es ja eigentlich weiß man es ja oft nicht.
Ja, aber wir haben es dann doch irgendwo gespürt, ne?
Ja, ich meine, wir waren ja super effektiv.
Okay, wir hatten hier vorne noch eine Wortmeldung. Nee, ich meine nicht. Erledigt.
Also erstmal glaube ich, auch Teams brauchen Differenz. Ist auch in der Organisationstheorie so, wenn man sich das anguckt, das sind ja, ist man sich einig. Das würde ich auch absolut unterschreiben. Und das andere, was Sie sagen, ist, also das sehe ich so. Deshalb habe ich den Körper mit reingebracht auch. Und die Tänzer sind für mich ganz wichtig und die Musiker, weil ich weiß nicht, wenn man auch, für mich ist das ein ganz tief performatives Konzept auch. Die vier, die auf der Bühne stehen und wirklich improvisieren. Improvisation ist komplizitär par excellence. Weil man weiß ja nicht, was man spielt. Das ist ja das Verrückte daran. Ich meine, alle, die Musik machen hier im Raum, kennen das. Man steht mit jemandem auf der Bühne, der ein anderes Instrument hat, man hat keine Ahnung, aber es geht. Und der eine Musiker, der sagt einen ganz schönen Satz, sagt er das in der, ich weiß nicht, ob das jetzt eben in dem der Passage war, was mache ich eigentlich? Höre ich zuerst und spiele dann oder spiele ich zuerst und höre dann? Kam nicht, dann kommt das später. Also dieser Satz, den möchte ich nochmal, der ist für mich ganz zentral. Höre ich erst und spiele dann oder spiele ich erst und höre dann? Das kann kein Improvisator beantworten. Und das ist total faszinierend und das ist genau Komplizenschaft. Das, wie Sie haben es so anders formuliert, wenn man ahnt. Ja, also, Entschuldigung.
Ja. Sie haben ja jetzt als Beobachterin gesprochen. Mich hat jetzt noch die Position von der französischen Frau interessiert, die ja, glaube ich, sehr an dem praktischen Nutzen von sowas hinterher ist. Haben Sie irgendwelche Regeln aufgestellt, Hinweise, wie man sowas nutzen könnte? Also zum Beispiel, wenn ich ein Team zusammenstelle.
Ja, es ist sehr lustig. Ich mache jetzt neuerdings Unternehmensberatung mit dem Projekt und das hatte ich nicht vor. Und das Witzige ist eben, dass ich da immer hingehe und sage, ich kann kein Rezept aufstellen. Ich komme mit den Regeln, weil das ist für mich auch die Stärke der künstlerischen Forschung. Ich bin eben keine Organisationstheoretikerin, die sagt, jetzt brauchen wir die und die Qualitäten, dann habt ihr ein tolles Team, sondern ich sage, lest mal Handke und guckt euch die Regeln an und überhaupt geht mal mit den Regeln jetzt um, also verneint die auch, wie auch immer. Und das ist sehr schön, weil es gibt immer tolle Diskussionen in Unternehmen und es gibt Unternehmen, die können das handeln und die finden das toll, dass es eben gerade kein Rezept gibt und andere finden das furchtbar und die gehen nach Hause und sagen, ja, ich habe ja gar nichts gelernt. Und das wiederum ist für mich auch so eine fundamentale Frage von Denken, ne? Reflexion im Sinne von, ich habe nichts gelernt, ist die beste Reflexion.
Dann ist es vielleicht, dass darauf, sich darauf einlassen.
Ja,
ich hatte zum Beispiel meine Einführung in Standardtheater, nein, Improvisationstheater. Ja. Und da gab es auch kein Lernziel, aber dieses mal kennengelernt zu haben, wie es funktioniert, war sehr spannend.
Ja. Ja, und so eine performative Gelassenheit haben. Das ist sehr, ich finde das wichtiger als nach Hause zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt gelernt, wie man ein Team zusammensetzt, weil das funktioniert sowieso nicht. Dafür funktionieren wir alle viel zu komplex.
Wir haben da noch ein Wort
mit uns. Ja, ich würde sagen, dass Improvisation ohne Emotionen nicht funktioniert. Also so war ich jetzt den Eindruck, dass es praktisch im Team kann man auch einfach 2 Stunden arbeiten, auf ein Ziel gerichtet. Aber das ist mein Eindruck war, dass sobald die Emotionen da, also die Leidenschaft für etwas,
ja,
dass dann Improvisation vorhanden ist.
Ja.
Das heißt es dann gleichzeitig, dass die Komplizenschaft ohne Emotionen nicht funktioniert?
Ja, ich würde sagen, Komplizenschaft braucht Affekt und weniger Emotionen. Also in der Philosophie unterscheidet man Affekt und Emotion in einer bestimmten Denktradition. Affekt ist noch was Unmittelbareres. Es gibt diesen schönen, wie ich immer finde, schöne Beschreibung, der Affekt hat Sie und Sie haben nicht den Affekt. Wissen Sie, was das ist? Können Sie das anfangen damit? Also man ist affektiert von etwas und weiß nicht, oder affiziert von etwas und weiß eigentlich nicht richtig warum. Es macht etwas mit einem. Das nämlich heißt, ich stehe jetzt da nachts an der Bar und rede über irgendwas und fange plötzlich an zu filmen oder mache irgendwas. Ne? So, aber ich denke, man könnte es auch mit Emotionen begründen, das ist jetzt so eine philosophische Spitzfindigkeit. Für mich ist das eher affektiv. Aber also, ja, ich glaube, ohne sowas ist das nicht. Ist das zu abgeklärt? Und ist es nicht leidenschaftlich? Es muss leidenschaftlich.
Was ich noch interessieren würde, ist jetzt auch gerade die Unternehmensberatung, wenn ich da drauf gesprochen habe, ich habe davon gesprochen, dass in den heutigen Unternehmen Hierarchien zunehmend nicht mehr modern sind, sozusagen in den letzten Architekturen aufgebaut werden und jetzt eben nicht sozusagen im Architekturen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das nämlich weggelassen, jetzt aus Zeitgründen. Ich glaube, Komplizenschaften sind hierarchisch. Das ist eine Illusion zu meinen, Komplizenschaften sind es nicht. Wenn Sie Filme angucken, Ocean's 11, Bonnie and Clyde, es gibt x Filme, die komplizitär sind, da sind immer Hierarchien. Aber der Witz ist, dass oft die Hierarchien ändern können. Also dass Leute in einer Komplizenschaft, die und die, das ist das, was ich vorhin sagte, die und die Position einnehmen und die auch durchspielen und in einer anderen Komplizenschaft aber eine ganz andere. Also das, was der Musiker ja auch sagt beim Improvisieren, das finde ich so schön. Mal spielt der eine, der andere hält sich zurück, aber er ist da und er ist präsent. Und wenn der nicht präsent wäre, der da hinten, könnte der da vorne gar nicht spielen. Und dann tritt der andere wieder ins Rampenlicht und der andere geht zurück. Diese wahnsinnige Rollenflexibilität, die diese improvisierenden Musiker haben, die sollten wir uns auch mehr zulegen in der Wissenschaft und überhaupt in so Denkprozessen. Wir sind zu statisch. Habe ich das beantwortet? Also es ist nicht machtfrei. Ich glaube auch, gab mal eine Regel, die hieß, komplett zu spielen mit der Macht. Ich glaube, Macht macht auch Spaß. Ich würde nicht jetzt so eine Hippie, es ist kein Hippie-Konzept, so à la, was weiß ich. Nee, daran glaube ich nicht.
Bei dem Thema Netzwerke hat man ja viel nachgedacht und Instrumente zur Analyse von Netzwerken entwickelt. Basteln Sie an sowas für Komplizenschaften?
Analyse.
Ja, ich sehe, Sie haben Regeln aufgestellt, die das erklären und so weiter. Aber man könnte ja auch noch eine andere Position einnehmen, nämlich zu gucken, ich beobachte Komplizenschaften und schaue mir an, was da passiert und versuche das in irgendeiner Weise zu fassen, was da passiert. Das eine ist es zu protokollieren und so weiter. Ja. Sind Sie da auf dem Weg dahin, so etwas sozusagen auch analytisch auseinanderzunehmen?
Ja, also ich habe jetzt ein analytisches Instrument sind Spiele. Ich habe zwei Spiele entwickelt. Und wenn wir jetzt hier nicht so komisch sitzen würden, könnten wir auch eins von da noch spielen, aber das geht in diesem Raum nicht. Es gibt so ein 3-Minuten-Spiel und ich würde sofort rausfinden, wer hier mit wem komplizitär verstrickt ist in diesem Raum. Ja, Spiele eignen sich. Sie meinen wahrscheinlich noch andere Analyseinstrumente, aber ich mache es jetzt im Moment mit Spielen.
Meine gar nicht, ich wollte einfach nur wissen, wohin sie sich bewegen. Okay.
Ja. Es geht ja auch, ich finde das eine wichtige Frage, mir geht es auch sehr darum, sowas zu lancieren einfach, so einen Begriff zu lancieren, ich behaupte ja auch nicht, dass der wahr ist oder so, oder dass es jetzt, aber so eigentlich eine Sensibilität schaffen für etwas, was wir eigentlich im Alltag ständig tun und darüber aber eigentlich nicht so nachdenken. So, in diesem Sinne ist dieses, wenn wir auch von Kreativität sprechen, diese Idee der des Lancieren von Begriffen, Bergson und Deleuze, ich schließe natürlich so an diese Tradition auch an.
Das ist dann womöglich die Kreativität der Geisteswissenschaft.
Ja, genau, genau.
Begriffe im Sinne von,
andere Begriffe schaffen andere Wirklichkeiten.
So. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Zimmer. Nächste Woche geht es tatsächlich weiter mit der Kreativität der Forscher. Von daher, glaube ich, bleiben wir ziemlich dicht dran an dem, was wir heute haben. Da wird Hans-Peter Fischer zu Gast sein. Ich hoffe, Sie sind wieder da. Schönen Abend und herzlichen Dank.